Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf uns die Lesung lesen aus dem Römerbrief 8, Verse 1 bis 17. Das meiste davon lese ich aus der Hoffnung für alle. Einen Satz haben wir ein bisschen aus Luther übernommen, der klingt da besser. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Nun aber seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er ja in euch. Seid euch darüber im Klaren, wer den Geist von Jesus Christus nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Denn wer ihr folgt, muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und sagen, aber lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm zusammen teilen.
Was treibt dich an? Was für Ziele hast du? Was hast du für Pläne, Vorstellungen, Wünsche, Hoffnung für dein Leben? Wo willst du in einem Monat, in einem Jahr, in 10 Jahren sein? Eine beliebte Frage in Bewerbungs- und Coaching-Gesprächen, oder? Ja. Ziele zu haben ist eine Grundvoraussetzung für ein planvolles, geordnetes Leben, so sagt man zumindest. Deine Ziele sollen dich antreiben, motivieren und deine Handlungen bestimmen. Was also sind deine Ziele? Oder anders gefragt, was treibt dich an? Das Setzen deiner Ziele wird von unbewussten Antreibern bestimmt, die auch großen Einfluss auf deine Handlungen haben. Die 5 häufigsten Antreiber sind angeblich: sei perfekt, sei stark, mach es allen recht, beeil dich, streng dich an. In der neueren digitalen Welt sind noch einige andere dazugekommen, zum Beispiel: sieh gut aus, präsentiere dich gut, sei gut vernetzt, sei immer gut informiert, sei ständig erreichbar. Wer hat sein Handy an? Tu nur das, was dir Spaß macht. Versäume nichts. Kennst du das? Hast du dich schon mal gefragt, warum du die Dinge tust, die du tust? warum du zum Beispiel nie Nein sagen kannst oder warum du härter arbeitest als alle anderen. Warum es dir so schwer fällt, andere um Hilfe zu bitten. Warum du Aufgaben nicht halbfertig liegen lassen kannst. Oder warum du so ungeduldig bist und bei dir immer alles so schnell gehen muss. Die Ursache könnten solche Antreibersätze sein, die du vielleicht schon aus deiner Kindheit kennst, weil sie dir vielleicht deine Eltern immer wieder gesagt haben. Da ist je nach Typ früher oder später wahrscheinlich der Burnout vorprogrammiert. Und als wenn das nicht schon genug wäre, kommt jetzt noch Paulus, welche der Geist Gottes treibt. Nee, das will ich nicht. Kann ich bei Gott nicht mal ausruhen? Stille werden, einfach nur da sein? Getrieben werden montags von 8 bis 18 Uhr oder wann immer deine Arbeitszeiten sind, das reicht mir vollkommen. Stress, Stress, Stress. Da sind wir uns einig, nehme ich an. Wie sieht das nun bei Gott aus? Führt uns dieses Getriebenwerden durch den Geist in den geistlichen Burnout? Oder hat er vielleicht eine annehmbare Alternative zu den eben aufgezählten Antreibern? Dass ich eine Alternative brauche, wird deutlich, wenn ich erkenne, wohin mich meine Antreiber denn eigentlich führen. Den eventuellen Burnout hatte ich eben schon genannt. Paulus beschreibt das in Vers 13 so: Denn wer ihr folgt, nämlich unserer alten sündigen Natur und damit unseren Wünschen, unseren Antreibern, also wer ihr folgt, der muss sterben. Naja, möchte man jetzt einwenden, dann müssten ja alle, die ihren Wünschen folgen, sterben. Und im Übrigen sterben wir ja sowieso alle. Also am besten das tun, was am wenigsten Spaß macht, dann bin ich auf der sicheren Seite. Diese Meinung haben übrigens viele vom christlichen Glauben, bedauerlicherweise auch einige Christen. Die Bibel bezeichnet an vielen Stellen dieses den eigenen Wünschen folgen als Sünde, als Zielverfehlung unseres Lebens. Und damit als geistlichen Tod. In Gottes Augen sind wir tot, wenn wir das tun, schon bevor wir körperlich sterben. Warum? Weil Gott uns dann nicht gebrauchen kann. Das führt Paulus in den ersten 12 Versen dieses Kapitels aus dem Römerbrief deutlich aus. Daniel Zeise hat es uns gerade in Ausschnitten gelesen und ihr könnt den Text jetzt noch auf der Leinwand verfolgen. Was also tun? Noch einmal Vers 13. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Okay. Das klingt jetzt auch nicht gerade nach fröhlichem Leben, oder? Mein selbstsüchtiges Verhalten töten? Allerdings ist das Ziel oder das Ergebnis deutlich besser, nämlich leben statt sterben. Wenn das tatsächlich stimmen sollte, macht es durchaus Sinn, dass wir uns damit auseinandersetzen, würde ich sagen. Wie mache ich das ganz praktisch? Ist das überhaupt alltagstauglich? Vers 15 sagt Paulus, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Demnach sind wir, wenn nicht Gottes Geist uns treibt, Sklaven der Angst. Als ich vor vielen Jahren bei Jörg mal in einem Coaching-Gespräch war, da hat er gesagt, dass 80-90% aller Männer, die zu ihm kommen, Angst haben. Angst wovor? Den Anforderungen oder den Antreibern nicht gerecht werden zu können. Das scheint Paulus' Aussage zu bestätigen. Und deshalb würde ich die Antreiber, denen wir üblicherweise folgen, schon mal gar nicht als alltagstauglich bezeichnen. Also schlimmer kann es ja eigentlich nicht kommen. Deshalb können wir uns, denke ich, getrost über Gottes Alternativantreiber austauschen. Denn das Angetriebenwerden durch den Geist ist etwas ganz anderes, als aus mir selbst heraus etwas zu erreichen zu versuchen, was mein Innerstes mir auferlegt. Es ist eher vergleichbar mit der Energie des Segelschiffes, der vom Wind angetrieben wird. Keine eigene Kraft ist dafür erforderlich. Wer von euch Segler ist, der weiß, was für immense Kraft in diesem Wind steckt, wenn sie ihm ihr Segel entgegenhalten. Ich persönlich kenne das von meinen Baustellen, wenn irgendeine Firma mal wieder meinte, sie müsste ihr Firmenplakat am Bauzaun befestigen und dieser natürlich bei der nächsten Windböe umgefallen ist. Also eine gewaltige Energie steckt in dieser Kraft. Wie nutze ich diese? Das beginnt immer mit der Entscheidung, mein Leben in der Beziehung zu Jesus Christus leben zu wollen. Im Moment dieser Entscheidung bekomme ich nämlich genau diesen Geist Gottes, der meine Segel füllt und mich vorwärts bewegen will. Im Folgenden habe ich einige Gedanken von Michael Herbst verarbeitet, so am Ende dieser Predigtreihe aus diesem Buch Lebendig vom Geheimnis mündigen Christseins. Und er hat da ein Kapitel überschrieben mit innerer Antreiber und das Führen des Heiligen Geistes. Er formuliert in diesem Kapitel die Frage, was zeichnet lebendiges und mündiges Christsein aus? Woher bezieht es seine Energie? Ich werde bewegt, getrieben, geleitet. Das ist so. Ich kann nur entscheiden, wer das übernehmen soll. Wenn also nicht Gottes Geist in mir die Kraft ist, die mich treibt, dann wird es eine andere Kraft sein, die das tut. Und Paulus fügt hinzu, das ist möglich, aber sinnlos. Sinnlos deswegen, weil es uns nicht zum eigentlichen Ziel unseres Lebens bringt, sondern tötet. Ich habe das vorhin erläutert. Der religiöse Mensch kennt Gottes Gebote. Sie sagen ihm, was Gott will, und er kann bzw. sollte sich ihm unterwerfen und sie befolgen. Dann wird Gott zufrieden sein. Das gelingt dem Menschen aber nicht, wie Paulus in Vers 3 bestätigt. Das Gesetz, so schreibt er, konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Das reine Befolgen der Gebote ist also nicht der Weg, weil es uns einfach nicht gelingt. Paulus dagegen sagt, wenn ein Mensch vom Geist geleitet wird, und das ist dann kein religiöser Mensch mehr, denn der religiöse Mensch sucht von sich aus einen Weg zu Gott. Wenn also ein Mensch vom Geist geleitet wird, dann ändert sich etwas. Was Gott will, wird dann nach und nach auch das, was der Mensch selbst von Herzen möchte. Er kann sich irgendwann nichts Besseres mehr vorstellen, als genau so zu leben. Wir werden anfangen, Stück für Stück in unserem Leben das Alte durch das Neue zu ersetzen und damit genau das zu tun, was Paulus als das Töten unserer alten menschlichen Natur bezeichnet. Aber nicht aus Furcht, nicht unter Zwang, nicht widerwillig, sondern voller Freude an dem Neuen, voller Sehnsucht nach einem wiederhergestellten Leben, das mit Gott im Reinen ist. Nichts anderes, sagt Paulus in Vers 4, so kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. So kann ich gleichzeitig mündig und geleitet sein. Das fand ich einen sehr interessanten und entscheidenden Satz. Gleichzeitig mündig und geleitet sein. Selbstbestimmtes Leben wird ja heute sehr groß geschrieben. Allerdings in meiner Jugend eigentlich genauso. Die 68er-Bewegung war eigentlich auch nichts anderes, um sich von dem Althergebrachten zu lösen und sein Leben selbstbestimmt zu führen. Und mündig, also selbstständig und Christsein gleichzeitig scheint für viele absolut nicht kompatibel zu sein. Kann es aber sein, wenn ich eben Gottes Geist in mir wirken und mich verändern lasse. Das ist die Aussage aus Vers 15, unser Kind Gottes werden. Wie geschieht das nun genau und was bewirkt es? 6 Geschenke macht Gott uns, wenn uns sein Geist leitet. Das tut er, wie gesagt, wenn wir uns entschlossen haben, unser Leben mit Jesus zu führen. Diese Geschenke können eine radikale Veränderung meines Denkens und Handelns bewirken. Und wie es Geschenke nun mal an sich haben, muss ich diese nur annehmen. Erstens, das Geschenk der unverschämten Gewissheit. Vers 16. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Ins tiefste Innerste pflanzt Gott diese Gewissheit ein. Ich bin und bleibe Kind des Vaters im Himmel und nichts und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Das ist kein warmes Gefühl, das ist keine Frage von Stimmungen. Das zeigt sich bei Menschen höchst verschieden, aber es ist immer etwas, das der Geist tut. Eine Wahrheit, die ich mir nicht selbst erarbeiten muss oder gar verdienen muss. Eine Wahrheit, die ein absolut tragfähiges Fundament für mein Leben sein will. Was für eine Ehre, Gottes Kind zu sein. Da gibt es keine religiösen Forderungen mehr, denen ich nachhetzen muss. Ich bin und bleibe Gottes Kind. Punkt. Das kann echten Halt in den Tiefpunkten unseres Lebens geben. Das hat mich selbst immer wieder hochgebracht. Und das kann eine verlässliche Basis in den Hochpunkten unseres Lebens sein. Ich muss mit meiner Leistung niemanden imponieren, weil ich imponierend bin, weil Gott mich sein Kind nennt. Chefs, die mich runtermachen, Ehepartner, die an mir rumnörgeln, Kinder, die mich provozieren, Nachbarn, die unmöglich sind. All das muss nicht mehr an dem Fundament meines Lebens kratzen. Das Geschenk der unverschämten Gewissheit. Zweitens, das Geschenk des direkten Zugangs zum Vater. Vers 14. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt könnt ihr zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Als adoptierte Söhne und Töchter des Vaters ist für uns der Zugang zu Gott offen. Mit diesem Vater können wir alles in unserem Leben besprechen. Immer und jederzeit. Was für ein Geschenk. Kein Vermittler muss für mich Kontakt aufnehmen zu meinem himmlischen Vater. Kein Priester, Pastor, Ältester oder irgendein Heiliger ist dafür notwendig. Wo ich auch bin und wie ich mich auch fühle, mein himmlischer Vater ist immer für mich ansprechbar. Das hilft mir in jeder Lage. Sofort und direkt kann ich mit Gott reden, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und sofort und direkt kann ich ihm Danke sagen. Zum Beispiel, wenn mir etwas Außergewöhnliches gelungen ist. Oder wenn meine Enkeltochter mich anlächelt. Oder. Was euch freut. Das Geschenk des direkten Zugangs zum Vater. Drittens, das Geschenk einer unglaublichen Freiheit. Vers 15. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Wenn euch der Geist Gottes treibt, dann seid ihr keine Sklaven mehr eurer Umwelt, des Mainstreams oder eures Chefs, weil ihr einen ganz anderen Selbstwert habt. Ob der Geist, der mich treibt, auch tatsächlich Gottes Geist ist, kann ich deutlich unterscheiden. Wird mein Geist ängstlich oder fühlen wir uns zu harter Arbeit verdammt, dann ist es garantiert nicht Gottes Geist. Sein Geist bewirkt immer Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Was für eine Freiheit, wenn ich sagen kann, ich bin von niemandes Meinung abhängig. Ich bin der adoptierte Sohn. Ich bin die adoptierte Tochter Gottes. Der Geist macht frei. Das gilt gerade für Menschen, die sich unter Druck sehen oder nur sehr schlecht Nein sagen können, deren Tempo immer zu hoch ist. Ich darf jeder Forderung eine Grenze setzen. Sei immer nett, mach es allen recht. Das gilt dann nicht mehr. Das Geschenk einer unglaublichen Freiheit. Viertens, das Geschenk allmählicher Veränderung meines Lebens. Vers 4. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unseres Lebens, unser Leben. Ich erkenne Gottes Geist in meinem Leben daran, dass ich mir tatsächlich Stück für Stück wünsche, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht und dass sein Name überall einen guten Klang hat. Dann kann ich mit dem Geist als engem Berater und als starker Kraftquelle einen Bereich meines Lebens nach dem anderen aufräumen. Und das, weil ich es will, nicht weil ich fürchte, dass ich am Ende in der Hölle landen werde. Sei perfekt hat damit einen ganz anderen Tenor. Nämlich, Gottes Geist macht dich mehr und mehr perfekt. Aber nicht in den Augen dieser Welt und ihres Anspruchdenkens, sondern allein in den Augen Gottes. Denn er ist es, der mein Leben letztendlich beurteilt. Und zwar nach seinen Maßstäben und eben nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Das heißt nicht, dass ich dann ein Loser in dieser Welt sein muss. Ich kann auch ganz erfolgreich sein, aber ich gehe dabei nicht über Leichen. Von verfolgten Christen wird oft berichtet, dass ihre Umgebung sehr genau mitbekommt, wenn sie sich für Jesus entschieden haben. Aus Angst vor Verfolgung und Unterdrückung können sie ihren Glauben oft nicht offen leben, aber ihre positive Veränderung wird deutlich. Besonders ihre Ehepartner merken das. Das Geschenk allmählicher Veränderung meines Lebens. Fünftens, die Fähigkeit zum Mitfühlen und Leiden. Vers 17. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Paulus bremst die Erwartung, dass jetzt für jeden etwa gar das Paradies schon vor der Tür stünde. Es bleibt eine Welt voller Schmerzen. Und Paulus sagt ganz klar, und das auch aus eigener Erfahrung, wenn ihr vom Geist getrieben werdet, dann werdet ihr mit Christus leiden. Tolles Geschenk, werdet ihr jetzt vielleicht denken. Aber Michael Herbst sieht hier nicht zuerst Leiden als Widerstand anderer Menschen, Verfolgung, Spott und Unterdrückung. Das ist bei uns hier noch nicht so aktuell. Aber das Leiden Jesu, das allem äußeren Leiden voranging, war das Leiden am Elend von Mensch und Schöpfung. Es bricht ihm das Herz, den von Gott entfernten Menschen rastlos nach Sinn und Inhalt seines Lebens suchen zu sehen. Es bricht ihm das Herz, die Zerstörung der Umwelt, des Klimas, seiner genialen Schöpfung mitzuerleben. Mit Christus leiden bedeutet, was ihm das Herz bricht, lässt mich niemals mehr gleichgültig zurück. Mein Nachbar, der Jesus nicht kennt, verursacht mir Schmerzen. Der Chef, der in seiner Unfähigkeit grundlos um sich schlägt, tut mir leid. Man kann den Geist daran erkennen, dass wir nicht hartherzig und gefühllos, nicht zynisch und gleichgültig werden, sondern mitfühlend und tätig, wie unser Herr. Sei immer nett, bekommt so eine ganz andere Note. Nicht, weil es erwartet wird, sondern weil mich das Wohl des anderen ehrlich interessiert. Und manchmal kann nett sein auch bedeuten, Nein zu sagen. Aber nur, weil ich das Wohl des anderen im Blick habe, weil mein eigenes Wohl schon längst geklärt ist. Die Fähigkeit zum Mitfühlen und Leiden. Sechstens, das Geschenk einer gelassenen Perspektive über dieses Leben hinaus. Vers 17. Als seine Kinder sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben und leiden wir jetzt mit ihm, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Wer Kind ist, ist auch Erbe. Das gilt auf dieser Welt genauso wie bei Gott. Das Beste wartet noch auf uns. Hier bleibt alles vorläufig. Dort wird alles vollkommen. Was viele als billigen Trost bezeichnen, ist für mich in Wahrheit eine grandiose Perspektive, die unser Leben hier auf der Erde in einen absolut anderen Zusammenhang stellt. Alles hier ist endlich, ich aber lebe ewig. Du auch? Ich finde diese Aussicht faszinierend und freue mich darauf. Das Geschenk einer gelassenen Perspektive über dieses Leben hinaus. Getrieben vom Geist, mit der unverschämten Gewissheit, Gottes Kind zu sein, mit dem direkten Zugang zum Vater, mit der neu geschenkten Freiheit, es nicht allen recht machen zu müssen, mit der allmählichen Veränderung meines Lebens, mit der Fähigkeit zum Mitfühlen und Mitdenken, Mitleiden, mit der gelassenen Perspektive eines Menschen, der das Beste immer noch vor sich hat. So kannst du dich getrost vom Geist antreiben lassen. Das kann dich dann von allen anderen Alternativantreibern befreien. Gottes Geist zwingt dich nicht, aber er fragt dich, ist das das Leben, das du führen möchtest? Dann lass dich von mir antreiben. Dann lass mich dein Lebensinhalt und deine Zukunft sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.